Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, Ihren Weg zu uns gefunden haben. Einen wunderschönen Nachmittag auch an Sie. Ich fürchte, Sie sitzen ein bisschen in meinem toten Winkel. Ich bitte Sie, das zu verzeihen. Ich kehre Ihnen nicht absichtlich den Rücken. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie am Austrian Forum for Peace teilnehmen, beim Austrian Forum for Peace als Gastzuhörer heute bei dieser öffentlichen Veranstaltung zu uns gekommen sind. Mein Name ist Amita Pressl, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich darf Sie durchs Panel führen. As you can hear, the panel will be held in German, but there is English translation available. Everyone should have had the opportunity to grab some headphones on your way in. If you haven't done so, the headphones can be found right outside this room. So if you do need translation, please grab them now. Und damit rein ins Thema. Russland gilt spätestens seit der Großinvasion der Ukraine 2022 als Schurkenstaat, der kein Interesse mehr an einer regelbasierten internationalen Ordnung zeigt. Jetzt ist es aber so, dass sich auch die USA immer stärker aus dem internationalen Geschehen zurücknehmen und wenig Interesse an einer Vermittlerrolle, an einem gerechten Frieden zeigen. Ja, wie kann und muss Europa also angesichts dieser neuen Weltlage mit Russland umgehen und wie wird Europa in einer multilateralen Welt zu einem eigenständigen Akteur? Das sind die Fragen, die ich heute mit unseren geschätzten Panelisten diskutiere. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Das ist einerseits Außenministerin AD Ursula Plasnik. Sie war von 2004 bis 2008 Außenministerin der Republik Österreich. Außerdem war sie Botschafterin Österreichs in der Schweiz und in Frankreich. Professor Heinz Gärtner, ganz außen, ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Vorsitzender des Beirates des International Institute for Peace in Wien. Zu seiner Rechten ist Dr. Alexander Dubovy, er ist Russland- und Osteuropa-Analyst und forscht und publiziert zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik in Osteuropa. Und zu meiner Linken ist Georg Häsler, ehemaliger Kollege, Sicherheitspolitikredaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung, Oberst in der Schweizer Armee und Stadtrat für die Liberale Partei in Bern. Ich würde Sie um einen großen Applaus für die vier Speaker und Speakerinnen bitten. Genau, ich werde in das Gespräch einführen, werde dann aber Ihnen mindestens 30 Minuten auch für Ihre Fragen einräumen und freue mich also darauf, wenn Sie sich auch rege beteiligen. Sie dürfen mitdenken, was Sie denn interessieren würde. Sie können auch sehr gerne den Hashtag PeaceForum nutzen, wenn Sie über das Event auf LinkedIn, auf Instagram oder auf Facebook posten möchten, dann bitte mit dem Hashtag PeaceForum. Und nach der Veranstaltung gibt es einen Büchertisch, den wir Ihnen sehr ans Herz legen können. Damit würde ich sagen, beginnen wir die Diskussion und ich möchte gerne bei Ihnen anfangen, Herr Häsler, und natürlich beim Ukraine-Konflikt, denn das ist ja der große Punkt. Könnten Sie ganz kurz umreißen, wo wir derzeit militärisch stehen in der Ukraine in diesem Konflikt und wie realistisch aus derzeitiger Perspektive ein baldiges Kriegsende scheint?
Ich glaube, wir sehen Russland auf dem Vormarsch, mindestens am Boden. Mindestens an drei Frontabschnitten sind die russischen Truppen in einer günstigen Ausgangslage. Insbesondere jetzt auch in einem neuen Frontabschnitt östlich von Sumy, ganz ein bisschen im Norden der Ukraine. Das verzettelt und verzieht eigentlich die Front der Ukrainer. Ich habe heute im Blick auf die Karte festgestellt, dass an gewissen Frontabschnitten auch die Militärpolizei kämpfend eingesetzt ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass wirklich die Ressourcen knapp sind, die Kräfte knapp sind, das sind Menschen. Ich habe immer Mühe, das Wort Ressourcen zu benutzen in solchen Zusammenhängen. Wir sehen auch, dass die Luftangriffe zugenommen haben. Die 29. Juni war wahrscheinlich, also die Nacht vom 28. auf den 29. Juni war wahrscheinlich die Nacht mit den meisten Luftangriffen, und zwar ballistische Lenkwaffen, Drohnen und Marschflugkörper. Offenbar hat die ukrainische Luftverteidigung praktisch alles abwehren können. Das ist bemerkenswert. Das zeigt auch, dass sie nach wie vor die Mittel dazu haben, auch wenn die Amerikaner seit Trumps Machtübernahme, so gesagt, seit seiner Machtübernahme keinen Nachschub mehr liefern, dann insbesondere Patriot-Lenkwaffen. Die Lage sieht nicht wahnsinnig gut aus. Der Ukraine gelingt es immer wieder mit Überraschungsschlägen, sich bemerkbar zu machen. Die Resilienz ist nach wie vor relativ hoch, das muss man auch immer wieder bedenken. Aber die Lage ist schwierig für die Ukraine. Ja.
Jetzt haben Sie es erwähnt, es waren kürzlich die heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn. Russland zerbombt weiterhin zivile Ziele. Putin sagt am St. Petersburger Wirtschaftsforum, eigentlich gehöre die ganze Ukraine Russland. Gleichzeitig, Herr Dr. Dubovy, werden doch immer insbesondere in Richtung Westen vermeintliche Friedensangebote, vermeintliche Beteuerungen publiziert. Russland sei bereit für einen Frieden, bereit für Gespräche. Wie ist das zu deuten? Ist im heutigen Russland überhaupt irgendjemand ernsthaft an Frieden interessiert?
Nun, wie sind diese Vorschläge zu deuten? Grundsätzlich begreift Russland diesen Konflikt weniger als einen militärischen Konflikt, sondern in erster Linie als einen komplexen politischen Prozess. Und genauso vor diesem Hintergrund sollten auch die russischen Angebote betrachtet werden. Diese dienen nicht einer ehrlichen Friedensvermittlung, sondern der Zermürbung und dem Streit zwischen den westlichen Verbündeten und der Ukraine. Das heißt, das, was Russland wirklich möchte, ist, einen Keil zu treiben zwischen Washington, Brüssel und Kiew. Und teilweise ist es ja bislang auch gelungen, wenn man jetzt auch die Politik von Donald Trump genau anschaut.
Dabei, Frau Außenminister Ade, dabei gibt sich Russland ja oft so versöhnlich. Hatte auch Trump vor der Beteiligung der USA angeboten, sich als Vermittler anzubieten, als Friedensbringer zwischen Israel und Iran. Was bezweckt denn, was erhofft sich das russische Regime von solchen doch diplomatisch klingenden Vorstößen immer wieder?
Ich bin mit Ihrer Prämisse nicht einverstanden, und zwar, dass sich Moskau so friedlich gibt, wenn ich Ukrainer bin und Nacht für Nacht, Tag für Tag beschossen werde, mit Raketen, Bomben auf mich abgeworfen werden, Menschen sterben, Häuser zerstört werden, Infrastruktur zerstört werden, dann vermag ich nicht einzusehen, dass sich Moskau friedliebend gibt. Es widerspricht ganz einfach, ganz offenkundig den Tatsachen. Punkt eins. Punkt zwei, sich selbst ins Spiel zu bringen als Aggressor, als jemand, der, es gibt einen eigenen im Völkerrecht, im werdenden Völkerrecht, gibt es eine eigene Spezialbestimmung für Lostreten eines Angriffskrieges. Dort wird eines Tages in den Schulbüchern stehen, dass Wladimir Putin jedes einzelne Subkriterium, ein langer Paragraph, erfüllt hat. Das heißt, er wird in die Geschichtsbücher eingehen als Kriegsverbrecher und er wird in die Geschichtsbücher eingehen als jemand, der nach all dem, was unser Stand des Wissens und der Information ist, einen Angriffskrieg losgetreten hat. Und wenn der sich jetzt meldet als Friedensvermittler zwischen dem Iran und Israel, dann kann ich es nur entweder als bittersten Zynismus bewerten oder fragen, welche Interessen hat Moskau? Und das halte ich für die interessantere Frage in Wirklichkeit, denn sowohl im Hinblick auf den Iran als auch im Hinblick auf Israel hat Moskau ganz deutliche Interessen. Und diese Interessen sind nicht Friedensinteressen, sondern das sind militärische Interessen aus Moskauer Sicht. Man darf nicht vergessen, Syrien, das hat nach einem tollen Erfolg für die russische Diplomatie ausgesehen. Das tut es jetzt nicht mehr. Wir wissen sehr wenig und es wird darüber auch nicht berichtet, was die aktuelle Lage Russlands in Syrien eigentlich ist, wie viel Einfluss dort noch ist. Wer es genau weiß, sind sicher die Israelis, die ihrerseits auch Interessen haben mit Russland, eine Art, wie soll man das nennen, ja, also jedenfalls eine Interessenskongruenz punktuell würde ich nicht ausschließen, um es so zu formulieren. Wenn wir uns die Sache mit dem Iran anschauen, dann müssen wir uns natürlich schon auch fragen, woher hat Iran die Technologien, über die der Iran offenbar verfügt? Jetzt kann man sagen, die hat der Iran selbst erfunden, das glauben wir nicht, denn nukleare Technologie gibt es nicht so zur Selbsterfindung, sondern das ist in der Regel importiert. Da gibt es nur wenige Länder, die in Frage kommen. Nordkorea ist sicher ein Kandidat, aber ein anderer Kandidat in bestimmten Bereichen ist ganz zweifellos auch Russland. Es gab am Anfang des Überfalls auf die Ukraine militärische Geschäftspartnerschaft zwischen Teheran und Moskau. Wo die jetzt ist, wissen wahrscheinlich die Militärs besser als ich, in welchem Aggregatzustand sozusagen sich diese Geschäftsbeziehung befindet. Denn eine Geschäftsbeziehung und Russland ist ein sehr mächtiger, großer, einflussreicher Waffenfabrikant, natürlich jetzt durch auch die aktuellen Kriegsgeschehnisse umso mehr. Und das heißt, Russland hat, Moskau hat für viele Länder, die sich jetzt auch überlegen, na, wie wird es mir gehen in dieser neuen Welt, wo der Dschungel zurückgekommen ist und wo das Faustrecht, also Faust minus Recht gilt. Wie wird es mir da gehen? Wie schaue ich da jetzt aus?
Es ist natürlich, so wie Sie sagen, wenn man auf Russlands Vorgehensweise schaut und absieht von irgendwelchen Bekundungen, dann kann man nur feststellen, dass das eben grausamst und zynisch ist. Angesichts dessen, Herr Dr. Dubow, wie kann Europa derzeit überhaupt irgendeine Form von Diplomatie, von Verständigung aufrechterhalten mit dem derzeitigen Regime? Angesichts der Vorgehensweise scheint das ja nicht erfolgsversprechend, aber gibt es irgendwelche Möglichkeiten, eventuell durch Kontakt mit oppositionellen Kräften, um sich auf eine Zeit nach diesem Krieg vorzubereiten?
Nun, hier gilt es zunächst zu unterscheiden. Jedwede Gespräche mit der aktuellen Führung in Russland sind sinnlos und sollten auch tunlichst gemieden werden. Es führt zu keinem Ergebnis. Der Kontakt zur Opposition ist wichtig. Gleichzeitig sollte man sich aber auch keinen Illusionen hingeben. Die Opposition im Exil hat keinen unmittelbaren Kontakt zur russischen Bevölkerung. Diese ist marginalisiert in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Das ist deutlich komplexer, als ich das jetzt schildere. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht einmal sicher, dass die russische Opposition in einer Zeit nach Putin wirklich eine bedeutende Rolle in Russland spielen wird. Aus aktueller Sicht wäre es für Europa sehr empfehlenswert, unterschiedliche Szenarien durchzuarbeiten und insbesondere sich bereits auf eine Post-Putin-Zeit vorzubereiten. Und diese Post-Putin-Zeit kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Also wenn wir jetzt wirklich von einem Status-Quo-Szenario ausgehen für die Post-Putin-Zeit, ist das eher mit der Zeit nach dem Tod Josef Stalins, 1953 vergleichbar. Das heißt, ein Aufbau eines Systems kollektiver Führung, was bedeuten würde, dass zentrale Akteure des jetzigen Systems ein Auskommen finden werden. Das heißt, es wird zu Konflikten kommen, aber über kurz oder lang wird sich das System stabilisieren, und zwar in einer autoritären Form. Und das sollte man sollte sich dessen jedenfalls bewusst sein. Man sollte nicht von einer zwingenden Demokratisierung Russlands ausgehen, denn dazu fehlen zunächst die Institutionen, und zwar zur Gänze. Die Ansätze, die es an Institutionen gegeben hat seit 1990er Jahren, sind mittlerweile komplett zerstört. Es ist ein sehr starker autoritärer Entwicklungspfad vorgegeben, der tief in der Gesellschaft verankert ist. Und das ist keine Russophobie, bei Gott nicht, sondern wir sollten uns einer Tatsache bewusst sein. Die russische Gesellschaft ist atomisiert, die russische Gesellschaft ist aber zugleich schwerst traumatisiert. Wenn wir in das 20. Jahrhundert blicken, erlebte die russische Gesellschaft gleich mehrere extreme Traumaerfahrungen, die es in dieser Intensität weltweit wohl nicht gibt. Einerseits ist es das Trauma des Staatszerfalls, und zwar des mehrfachen Staatszerfalls. Es ist das Trauma des Kollektivismus unter Josef Stalin. Das ist einer kompletten gesellschaftlichen Umwälzung, des Versuchs, einen neuen Menschen zu schaffen. Es ist das Trauma des Zweiten Weltkrieges oder des großen Vaterländischen Krieges, wie es in Russland genannt wird, der 27 Millionen Tote zur Folge hatte und natürlich Landstriche zum Brach liegen ließ und die Gesellschaft zutiefst prägte, weil Generationen russischer Männer sind von Frauen erzogen worden, weil schlicht und ergreifend ein enormer Männermangel herrschte. Und das sollte man auch mit bedenken, wenn wir jetzt von einer extrem patriarchalen Gesellschaftsstruktur sprechen, die es in Russland in dieser Form in Wahrheit nicht gibt. Und natürlich ist es das Trauma des erneuten Staatszerfalls, jetzt des ersten 1917 mit dem Untergang des Russischen Reiches und des zweiten 1991, 1992, der die Gesellschaft bis heute prägt und selbstverständlich durch die autoritäre und heute mittlerweile offen diktatorische Führung instrumentalisiert wird. Das heißt, das sollte man stets mitbedenken.
Enorm schwierige Voraussetzungen, also wenn man versucht, sich auf irgendeine Form auf eine Post Putin-Postkriegszeit vorzubereiten als Europa. Herr Professor Gärtner, aus Ihrer Sicht, gibt es denn multilaterale Institutionen, die als Plattformen dienen könnten für Dialog, für Entspannung? Die OSZE zum Beispiel ist ja aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in den 70ern hervorgegangen, deren Ziel ja war, mehr Dialog, zu mehr Dialog beizutragen, den Ost-West-Konflikt ein wenig zu entschärfen. Da ist Russland noch Mitglied. Wir sehen allerdings derzeit auch im Fall der Vereinten Nationen, dass eben solche multilateralen Institutionen, dass deren Regeln nicht mehr beachtet werden immer. Welche Rolle sehen Sie heute noch für solche Institutionen?
Ja, danke Frau Pressel für die Frage. Natürlich geht die jetzt schon für die, wie Sie selber sagen, auch auf die Postkriegszeit hinaus. Nicht? Also ich spreche nicht nur über die Post-Putin-Zeit, sondern die Postkriegszeit, und internationale Institutionen sind ja vor allem wichtig in Nachkriegszeiten. Wir haben ja das in allen großen Kriegen haben wir gesehen, also dass neue internationale Organisationen gegründet worden sind, also Völkerbund, Vereinte Nationen. Und zur KSZE komme ich gleich. Ich möchte nur kurz etwas Konzeptionelles vorausschicken, warum wir diese Institutionen auch brauchen. Weil die Frau Minister hat von einem Dschungel gesprochen, in dem wir sind, und auch von Interessen. Tatsächlich scheint es so zu sein, aber in theoretischen Begriffen leben wir in einer anarchischen Welt. Und eine anarchische Welt heißt natürlich nicht, dass es eine Welt-West-Situation ist, sondern dass es über den Staaten nicht wirklich eine Autorität gibt, die die Staaten vollständig anerkennen. Man spricht von einem Self-Help-System, das heißt, die Interessen dominieren in diesem Self-Help-System. Und da kommt es natürlich zu einem Mächtegleichgewicht, aber auch zu einem Sicherheitsdilemma. Das heißt, jeder versucht, seine Interessen so zu wahren, dass er die eigenen Kapazitäten erhöht. Und wenn man die eigenen Kapazitäten erhöht, dann erhöht das aber auch die Unsicherheit von anderen. Das ist sozusagen das System, in dem wir leben. Wir nennen das so das Sicherheitsdilemma, nicht? Aber das Sicherheitsdilemma ist etwas, eine delikate Balance zwischen Kapazitäten, Perzeptionen und Intentionen. Es sind ja nicht nur militärische Kapazitäten, sondern Perzeptionen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Wahrnehmung dieser Bedrohung. Gut, in dieser Welt leben wir, aber man hat sich dann natürlich überlegt, und das ist ja auch historisch so entstanden, das muss es irgendeine Möglichkeit geben, diese Unsicherheiten auch zu reduzieren, diese Kriegsgefahr, die aus dem Sicherheitsdilemma entsteht, auch zu mildern. Und das sind halt die internationalen Institutionen, die eine regulierte Kooperation darstellen in Form von Normen und Prinzipien, die alle auch anerkennen. Viele internationale Organisationen sind natürlich auch nicht erfolgreich gewesen. Es ist aber sozusagen immer ein Versuch, diese Anarchie einzuschränken. Ich kann natürlich jetzt nicht auf alle möglichen historisch internationalen Vorbilder zurückgreifen, aber weil Sie mich angesprochen haben, weil Sie erwähnt haben, Die KSZE, ich möchte aber die jetzige OSZE, da haben wir mit Botschafter Strohal, einen Experten hier, nicht eingehen, aber auf die KSZE historisch möchte ich doch eingehen. Das war tatsächlich ein Versuch, dieses Sicherheitsdilemma zu unterbrechen. Ich würde auch sagen, das ist natürlich manchmal strittig, letztlich war es erfolgreich. Warum? Wenn man sich die Schlussakte von Helsinki genau durchliest, so kommen alle diese Begriffe nicht vor, die jetzt in allen Sicherheitsstrategien vorhanden sind. Man spricht nicht vom Feind, nicht vom Gegner, nicht von Rivalen, nicht Konkurrenten, nicht Herausforderer. Es ist viel von kooperativer Sicherheit, gemeinsamer Sicherheit die Rede, und vor allem Sicherheit ist unteilbar. Meine Sicherheit ist auch deine Sicherheit. Ich würde dazu fügen, ohne das jetzt ausführen zu können, auch Friede ist unteilbar. Aber natürlich, diese KSZE ist auch aus einer Krise entstanden. Es hat einen langen Vorlauf gegeben. Wir haben den Hamel-Plan von 1967, wo es geheißen hat, ja nicht nur Abschreckung, sondern auch Dialog. Das war alles nach der Kuba-Krise. Und dann ist aber etwas passiert, Was ein Schock war für Europa, das war den Einmarsch der Sowjetunion und des Warschauer Pakt in der Tschechoslowakei. Und Deutschland hat sich überlegt, was tun wir jetzt, wenn die Sowjets und die Warschauer Paktstaaten das bei uns tun, in Ostdeutschland. Die Gefahr war da, wir haben den Aufstand von 1953 gehabt, was tun wir? Nicht? Und die Deutschen, eine Woche nach dem Einmarsch, und das ist heftig kritisiert worden, intern auch, haben sie eine Delegation nach Moskau geschickt und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein kooperatives Sicherheitssystem. Wir können die Sowjetunion militärisch nicht bekämpfen. Das war natürlich für die Deutschen unmöglich. Also hat man angefangen, über ein kooperatives Sicherheitssystem zu reden, mit Einschluss natürlich der USA und Kanadas, was die Sowjets eigentlich nicht wollten damals, weil die wollten die 1000 haben. Und daraus ist dann der Prozess der Ostverträge entstanden, 1973, das Berlin-Abkommen, sehr langsam, und dann auch die KSZE-Schlussakte, die eben rhetorisch versucht hat, zumindest rhetorisch dieses Sicherheitsdilemma zu unterbrechen. Und mit Hinblick auf die Nachkriegssituation, wenn man sagt, natürlich jetzt schaut es so aus, also wenn die Ukraine tatsächlich geteilt sein wird, wie das Deutschland war im Kalten Krieg. Aber die Deutschen haben in die KSZE-Schlussakte hineinformuliert, Grenzen können verändert werden auf friedliche Weise, mit Konsens und auf der Basis des Völkerrechts. Was natürlich letztlich erfolgreich war, und ich kann mir vorstellen, es wird lange dauern, hoffentlich nicht so lange wie jetzt im Kalten Krieg, dass man für die Ukraine wieder so eine Lösung vielleicht findet.
Zur größeren Sicherheitsarchitektur komme ich gleich, aber ich glaube, es gibt zwei Repliken. Einerseits von Frau Außenminister, die nicht ganz einverstanden zu sein schien mit ihrer Analyse des Sicherheitsdilemmas. Herr Dr. Dubowi möchte auch replizieren und Herr Hesler. Also gut,
da rein. Los geht's. Herr Professor Gärtner, ich bin die Erste, die einverstanden ist, dass es eine internationale Ordnung braucht. Ich bin Juristin. Das heißt, Regeln, Recht, Verfassung, das sind für mich die Grundmaterialien, auf denen ich Politik betrieben habe und heute mich intellektuell an Debatten beteilige. Keine Frage. Und ich habe relativ lang gebraucht, Herr Professor, um zu kapieren, dass die Helsinki-Schlussakte, deren Unterzeichnung wir diesen Sommer feiern, vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, dass diese tolle Helsinki-Schlussakte kaputt ist. Die ist durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine schlicht und einfach zerbombt worden. Das ist wirklich bitter zur Kenntnis zu nehmen. Es hat aber natürlich Vorzeichen gegeben, die wollte ich persönlich nicht sehen. Und ich habe meine Arbeit im Außenministerium vor, glaube ich, 50 Jahren oder 45 Jahren begonnen, in der Abteilung für Sicherheitspolitik und damals KSZE, habe den Botschafter Stohal ausgebildet nach seiner eigenen Aussage. Der war ein Newcomer und ich war schon ein halbes Jahr dabei. Das ist eines meiner Lebensthemen. Und wenn wir uns die 10 Prinzipien der Helsinki-Schlussakte durchlesen, bitte, meine Damen und Herren, tun Sie es. Denn es ist eigentlich genau das, was wir brauchen, was die internationale Gemeinschaft braucht. Warum? Weil Regeln, Ordnung, Struktur, das schützt die Kleinen. Die Großen brauchen es ja nicht. Aber die Kleinen, die Mittleren, die brauchen es in Wirklichkeit. Und daher ist es so wahnsinnig wichtig, dass es zumindest Fragmente einer Ordnung, einer internationalen gibt. Und die 10 Prinzipien der Helsinki-Schlussakte, sie haben von der friedlichen Veränderung der Grenzen, aber ausschließlich mit friedlichen Mitteln, nicht mit militärischen Mitteln. Das war der zivilisatorische und sicherheitspolitische Fortschritt, wenn man will. Und den hat Russland zerbombt in der Ukraine. Wir sind auch immer davon ausgegangen, dass wir eine Gesinnungsgemeinschaft und Wertegemeinschaft, wir, sage ich jetzt, Österreich und Europa, mit den Vereinigten Staaten von Amerika sind. Ich hätte mittlerweile, um es ganz diplomatisch zu formulieren, was sonst nicht meine Art ist, kleine Bedenken oder mittlere Bedenken oder ganz große Bedenken. Also das überlasse ich Ihrer Beurteilung. Sie sehen im Fernsehen das, was ich sehe. Sie können daraus die Schlüsse ziehen. Also wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Aber die Kritik am Sicherheitsdilemma, wenn Sie mir das noch gestatten, Sie haben das sehr schnell gesagt. Ich bin mit dem Politologen-Speak der 70er oder 80er Jahre nicht so vertraut. Aber Sie haben so geschildert, das Sicherheitsdilemma, als sei es, wenn ich mich besser bewaffne oder ausrüste, dann tue ich den anderen automatisch schon dadurch bedrohen. Das ist natürlich Humbug. Dass ich mich selbst verteidigen kann, dass ich auch gemäß der UNO-Charta im Übrigen Hilfe zur Selbstverteidigung einem angegriffenen Partner oder Staat leiste, ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern geltendes Völkerrecht. Dass wir alle miteinander, wenn wir uns die Zahlen anschauen, während des Kalten Krieges mehr für Verteidigung ausgegeben haben, als wir es heute tun, ist ein Fakt. Daran kann man gar nichts ändern. Das bedroht noch niemanden.
Herr Dr. Dubowski, ich schätze, Sie sind da großteils einverstanden mit Ihrer Vorrednerin.
Auf jeden Fall. Ich möchte aber etwas zugespitzter formulieren und vielleicht auch die Rolle des Advocatus Diaboli einnehmen. Die Helsinki-Schlussakte war in erster Linie ein machtpolitisches Instrument, das nicht zuletzt im Interesse der Sowjetunion abgeschlossen wurde. Denn zum damaligen Zeitpunkt, 1975, war es für die sowjetische Führung, für Leonid Brezhnev, klar, dass die Grenzen in Europa nicht verschoben werden sollen, weil diese Verschiebung nicht im Interesse der Sowjetunion ausfallen würde. Das sollten wir niemals vergessen, wenn wir von der friedensstiftenden Kraft dieser Akte sprechen. Es war ein machtpolitisches Instrument. Dieses machtpolitische Instrument verlor de facto, wenn auch nicht de jure, de facto seine Bedeutung mit der Auflösung der Sowjetunion. Und das führt mich zum Kerngedanken. Die Sowjetunion war insbesondere unter Leonid Brezhnev eine Status Quo-Macht in Europa. Außerhalb Europas nicht. Da ging es um die, um den bipolaren Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten. Aber in Europa war die Sowjetunion an der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung interessiert. Deswegen hat das funktioniert.
Russland, sie hatte ja genug Einfluss.
Ja, das ist richtig. Ja. Deswegen, das war auch der Grund. Wenn das anders wäre, wäre sie keine Status Quo-Macht. Russland unter Wladimir Putin ist keine Status Quo-Macht. Es ist eine revisionistische Macht, die einerseits Grenzen verschieben möchte, und zwar, wenn es unter Anführungszeichen auf friedlichen Wege geht, wie gesagt, gerne, es ist ein komplexer politischer Prozess. Wenn es nur militärisch geht oder das Militärische dazukommen muss, dann ebenfalls. Das Militärische ist nämlich für die russische Führung ein legitimes Instrument der Politik. Ganz im Sinne Karl von Clausewitz, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wir sollten uns vielleicht auch an die großen deutschsprachigen Kriegsphilosophen und Militärhistoriker auch zeitweise erinnern. Und das führt mich zum grundlegendsten aller Probleme, das wir bislang nicht angesprochen haben. Es geht im Ukraine-Krieg nicht nur um die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist kein reiner Regionalkrieg. Es ist einerseits ein imperialer Unterwerfungskampf Russlands gegen eine ehemalige Provinz. Zugleich ist es aber auch eine Herausforderung und ein Weltkrieg um die Deutungshoheit der zukünftigen Weltordnung. Und diesen Kampf ficht Russland geradeaus. Und wenn wir sagen, und niemand, der bei Verstand ist, würde in Europa oder im Westen im Allgemeinen sagen, wir wollen Krieg gegen Russland. Niemand möchte Krieg gegen Russland. Das Problem ist nur, Russland will Krieg gegen uns und Russland führt schon längst den Krieg gegen uns. Es sind die hybriden Operationen, es sind hybride Operationen, die mittlerweile auch eine tiefenpsychologische Dimension bekommen, so die jüngsten russischen Angriffe auf Bundeswehr-Eigentum wurden in den russischen sozialen Medien sehr breit beworben, was bislang eigentlich nie passiert ist. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung. Russland fordert den Westen heraus, Russland fordert Europa heraus und Russland erhebt den Anspruch auf Herrschaft über ganz Europa, zumindest auf massiven Einfluss und auf eine Neuordnung der gesamten Verhältnisse, die nach dem Kalten Krieg oder die im Kalten Krieg entstanden sind und nach dem Kalten Krieg geblieben sind. Und das sollte man stets mitbedenken. Und letzter Satz, auf Ihre Frage zurückkommend, was kann Europa tun? Also einerseits unterschiedliche Szenarien analysieren, gleichzeitig aber sich auf den wirklich heißen Krieg vorbereiten. Zunächst einmal müssen unsere Streitkräfte, die NATO-Streitkräfte, die europäischen Streitkräfte ausgerüstet werden. damit sie den verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen können. Das gilt nicht zuletzt auch für unsere Heimat Österreich. Wichtig ist aber, dass danach auch eine Aufrüstung erfolgt. Und diese Aufrüstung sollte nicht als eine Art hysterische Debatte, Verzeihung, geführt werden. Es wird aufgerüstet, es wird Krieg geben. Der Krieg ist längst hier. Die Frage ist nur, wie lange es noch Frieden gibt. Denn der Krieg der Zukunft wird nicht wie ein Durchmarsch Russlands Richtung Berlin, Paris, Lissabon aussehen, sondern als eine hybride Operation mit Elementen des Militärischen an den schwächsten Abschnitten der westlichen Front, sei es in Norwegen, sei es aber auch im Baltikum, in Narva, in der Grenzstadt Estlands, beim Suwalki-Korridor, you name it.
Ich möchte auf jeden Fall gleich vertiefen, wie Europa, europäische Staaten sich auf solche eben Herausforderungen, Angriffe davor schützen können, reagieren können. Aber zunächst noch ein Gedanke zum jetzigen Themenkomplex von Herrn Hesler und dann lasse ich Sie nochmal erwidern, Herr Professor Gärtner. Und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Schutz, Vorbereitung auf diese Herausforderungen und sicher auch Neutralität.
Ich halte mich kurz, damit wir vielleicht ein bisschen Dynamik dann auch noch reinkriegen in die Diskussion, was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, um das mal auf der Metaebene zu formulieren. Ich glaube, die OSZE ist heute quasi ein Mittel, um sich die Welt schön zu reden. Gerade wenn ich das aus Schweizer Perspektive anschaue, wir übernehmen nächstes Jahr den OSZE-Vorsitz. Das führt dazu, dass man bereits jetzt quasi in der Beurteilung Russlands einen Gang, wenn nicht sogar zwei, runtergeschaltet hat und quasi die ganzen hybriden Aktionen, die aktiven Maßnahmen, die stattfinden, herunterredet. Man spricht auch nicht mehr unbedingt davon, dass Russland eine zweite Front eröffnen könnte, etwa so, wie Sie das formuliert haben, weil man eben diese Kanäle mit Russland wieder öffnen möchte. Manchmal habe ich den Eindruck, man träumt davon, so wie 2014 als Schweizer Bundespräsident oder Außenminister mindestens dann irgendwo auf einem Bild mit Putin gesehen zu werden und dann den großen Frieden vermittelt zu haben. Ich glaube, das ist eine große Illusion, die dazu führt, dass man eigentlich das, was nötig wäre, nicht tut und die eigene Resilienz untergräbt. Ich glaube, ich halte das für sehr gefährlich. Ich glaube, wir haben uns lange angelogen, was die OSZE angeht. Ich erinnere mich, 2021 im Sommer in Basel an der Universität saßen wir mit Swiss Peace zusammen. Da gab es eine Initiative, die Cooperative Security Initiative, wo man quasi die OSZE wiederbeleben wollte. Ich erinnere mich, man hat gesagt, ja, wenn wir das jetzt nicht tun, dann wird vielleicht ein Krieg tatsächlich die Sicherheitsordnung verändern. Das hat stattgefunden dann ein Jahr später mit dem Einmarsch der Full-Scale-Invasion der Russen in der Ukraine. Aber wenn wir ehrlich sind, hat es 2014 begonnen, vielleicht hat es auch schon 2007 begonnen und vielleicht hat die OSZE schon falliert auf dem Balkan. Also in dem Konflikt, oder wenn ich höre, friedlich Grenzen verschieben, die OSZE hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Konflikte auf dem Balkan eingefroren worden sind. Man hat zum Beispiel die Lösung der Kosovo-Frage, hat die OSZE einfach zusammen mit der UNO eingefroren. Ich sage das jetzt sehr kritisch, weil ich natürlich auch einen politischen Diskurs in der Schweiz führe. Und vielleicht noch, um einen Abschluss zu finden, gleichzeitig möchte ich sagen, die normative Kraft dieser Organisationen und dieses Willens quasi, der nach 1945 insbesondere entstanden ist, die Welt friedlicher zu gestalten, nicht nur Clausewitz, sondern auch Kant irgendwie Rechnung zu tragen, dem ewigen Frieden, die UNO-Charta eine derart starke normative Kraft, dass selbst Putin versucht, seinen Krieg zu kaschieren und hinter der UNO-Charta zu verstecken. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Hoffnungsschimmer, die uns eigentlich gegenwärtig bleibt.
Herr Professor Gärtner, da war jetzt einiges dabei, das Ihren Ideen widerspricht. Möchten Sie noch mal Gedanken teilen?
Ja, ich kann nicht alles, aber das halte ich nur einmal so fest. Clausewitz sagt natürlich auch, dass jeder Krieg zum Äußersten drängt, außer es gibt einen Friedensschluss oder die totale Vernichtung des Gegners. Man soll sich natürlich überlegen, was man eigentlich wirklich anstreben will. Nicht? Also, aber ich möchte jetzt nicht, würde ich sehr gerne eine Clausewitz-Diskussion.
Ich will jetzt zu keinem Detail zurück. Clausewitz sagt nicht die totale Vernichtung, er sagt dem Gegner den Willen aufzudrücken. Das ist der Punkt.
Natürlich sagt er das. Ja.
Eben, den Willen aufzudrücken.
Aber ich führe jetzt keine Clausewitz-Diskussion. Okay? Ich habe sie angefangen, stimmt schon. Ja. zu KSCD zurück. Die KSCD hat sehr viel getan für die Zivilgesellschaft, für die Bürgerrechtsbewegung. Die Charta 77 in der Tschechoslowakei ist auf der Basis der KSCD entstanden. Ich habe mit dem Gründer der Charta 77, Zdeněk Mlynář, eng gearbeitet am Österreichischen Institut für internationale Politik. Ich habe 1984 ein Buch herausgegeben, wo Zdeněk Mlynář eine Voraussage macht, die damals eigentlich niemand gedacht hat, dass sie eintreffen wird. 1984. Gorbatschow kam dann, wurde Präsident, 85. Und Zdeněk Mlynář nennt drei Bedingungen. Das erste ist, es gibt Reformen in Osteuropa. Was passiert? Wir haben das in der Tschechoslowakei gesehen, Polen, wir haben das in gewisser anderer Form auch gesehen in Ungarn oder auch in Rumänien. Zweitens, die Sowjetunion muss an Weltmachtposition verlieren, was der Fall war. Wir wissen, es hat den Nixon-Besuch und Kissinger in China gegeben, was andererseits die Sowjetunion auch geschwächt hat. Und drittens, das hat niemand damals geglaubt, es muss substanzielle Reformen in der Sowjetunion geben. Substanzielle Reformen in der Sowjetunion geben. 1,5 Jahre später kommt Gorbatschow an die Macht und diese substanziellen Reformen werden angegangen. Warum? Natürlich spielt der Zufall in der Geschichte eine Rolle. Warum konnte jetzt Zdeněk Mlynář das so wahrnehmen? Er war gemeinsam mit Gorbatschow in Moskau in der Lomonosow-Universität im gemeinsamen Schlafraum. Also die Ideen sind damals entstanden und die haben sich weiter haben sie Kontakt behalten. Wenn Gorbatschow nicht an die Macht gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich alles nicht wirklich passiert. Gorbatschow hat dann als Zdeněk Mlynář signalisiert, ihr seid aber zu früh gekommen. Später gekommen wäre besser gewesen. Aber so hat, und dieser Artikel basierte auf der Idee in der KSCD.
Herr Professor, es ist aber passiert.
Gorbatschow hat im Baltikum die Panzer auffahren lassen.
Dieser Artikel basierte auf den Ideen.
Herr Professor, Gorbatschow hat im Baltikum die Panzer auffahren lassen.
Darf ich den Satz noch sagen und dann dürfen Sie reden? Sie müssen mir nicht dauernd ins Wort fallen.
Nein, ich will einfach dynamisch im Gespräch.
Jetzt sage ich den Satz noch. Dann
genau, vielleicht beenden Sie den Gedanken.
Ich sage den Satz noch. Zdeněk Mlynář hat diesen Artikel geschrieben auf der Basis der KSZE-Schlussakte, so wie die Charta 77 auf dieser Basis entstanden ist. Die KSZE-Schlussakte musste in allen osteuropäischen Staaten und in der Sowjetunion veröffentlicht werden. Und da hat es sozusagen eine zumindest nicht öffentliche, aber in der Zivilgesellschaft ist eine Diskussion entstanden und hat wahrscheinlich auch Gorbatschow geholfen und hat auf jeden Fall den Reformen in Osteuropa, die Reformen in Osteuropa unterstützt. Also so hat die KSCD eigentlich beigetragen, dass der Warschauer Pakt auseinandergefallen ist, letztlich. Ohne Gorbatschow, gebe ich zu, wäre es nicht passiert, aber ohne KSCD auch nicht.
Ich glaube, wir haben, wenn ich vielleicht darum bitten darf, die historischen Ausführungen eventuell ein bisschen kürzer zu halten und einfach auf die aktuelle Situation auch das zu beziehen. Aber Herr Dr. Dubovi, ein
Gedanke. Zwei ganz kurze Anmerkungen, da würde ich gleich auch zu Ihnen überleiten, wenn ich darf. Also insofern, Michail Gorbatschow war im Mittelpunkt der Reformen Michail Gorbatschows, stand die Überzeugung, dass die Sowjetunion zur reinen Lehre Wladimir Lenins an den Beginn zurückkehren muss. Und Wladimir Lenin war ein sehr großer Fan von Karl von Clausewitz. Und Karl von Clausewitz sagte, dass man dem Gegner im Krieg seinen Willen aufzwingen muss. Das ist der Kern seiner Überzeugung. Alles andere ist nur Beiwerk. Und insofern, und Wladimir Putin vertritt voll und ganz die Überzeugung Karl von Clausewitz, dass Krieg ein legitimes Mittel der Politik ist und dass es in Wahrheit darum geht, dem Gegner den politischen Willen aufzuzwingen. Und das führt mich zu Ihrer Anmerkung, wo Sie gesagt haben, es glaubt keiner, dass Russland eine zweite Front eröffnet. Warum nicht? Weil das, ehrlich gesagt, irrational klingt. Ist es aber nicht. Weil Russland ja gar keine zweite Front eröffnen möchte, im Sinne von einer Großinvasion des Baltikums, sondern, und das ist das, die wahre Gefahr dahinter, das ist das wahre Problem, Russland wird die politische Ordnung Europas durcheinander bringen. Das ist genau das, was sie möchten. Das Austesten der sogenannten Beistandsklauseln, und zwar das Artikel 5 des NATO-Vertrages und das Artikel, okay, das wird jetzt hoffentlich nicht peinlich, Artikel 42 EUV. Genau. Und das sollten wir uns immer, dessen sollten wir uns ja immer bewusst sein. Dass es, sobald Russland eine Drohkulisse an unseren Grenzen, sei es die Grenzen der NATO, sei es die Grenzen der EU, im Falle des Baltikums ist es beides. EU- und NATO-Grenze im Falle Norwegens, wie wir seit Lena Schilling wissen, ist Norwegen ja nicht Teil der EU, sondern sind nur NATO-Grenzen. Aber nichtsdestoweniger, es ist auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, sobald Brüssel, egal jetzt ob EU oder NATO, nicht bereit ist, Truppen zu entsenden, um Norwegen zu verteidigen, um Estland zu verteidigen. Denn wir können uns gerne darüber streiten, inwieweit Deutschland einst am Hindukusch verteidigt wurde. Aber eines ist sicher, Deutschland wird mit Sicherheit bei Narva verteidigt werden müssen, aber auch die Schweiz, aber auch Österreich. Und das ist der wesentliche Punkt.
Vielen, vielen Dank einerseits, dass Sie auch den historischen Kontext wieder in Bezug gesetzt haben auf das aktuelle Geschehen und andererseits für die wunderschöne Überleitung zum nächsten Thema, das ich gerne noch besprechen möchte, bevor ich das Wort an Sie gebe, sehr geehrte Damen und Herren, weil ich glaube, gerade in Österreich ist es wichtig, das auch zu besprechen. Herr Hesler, Herr Dr. Dubovy hat es gerade erwähnt, es wird wahrscheinlich kein Großeinmarsch, aber osteuropäische Geheimdienste, darunter auch der ukrainische, der estnische, warnen bereits seit ein paar Monaten, dass Russland sich doch auf ein mögliches Testen der NATO-Grenzen vorbereitet. Für wie glaubhaft halten Sie das? Und vielleicht können Sie ein wenig skizzieren, wie ein solcher Angriff aussehen würde. Wir haben das Stichwort gehört, Narva, also eventuell durch den Versuch, kleine Landtaschen dann einzunehmen.
Pfandnahmen. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Angriff bereits läuft und zwar jeden Tag. Er läuft hier in Österreich, er läuft bei uns in der Schweiz mit der politischen Einflussnahme auf rechtspopulistische Bewegungen. Wir stellen fest, dass der politische Diskurs aufgespaltet wird. Der politische Diskurs ist praktisch nicht mehr in einer Tonalität zu führen, die eigentlich angemessen wäre in einer Demokratie. Ich bin sehr froh, dass Herbert Kickl hier in Österreich nicht an die Macht gekommen ist. Das hätte mir aus Schweiz große Sorgen gemacht, Stichwort Urbanisierung Österreichs. Wir sehen aber auch in der Schweiz Tendenzen, die mir große Sorgen machen, einfach um vor der eigenen Haustür zu bleiben, was die Beeinflussung angeht. Wir sehen aber auch in der Ostsee diese Sabotagen an der kritischen Infrastruktur, das findet dauernd statt, an den Unterseekabeln. Wir haben kürzlich, das war glaube ich Anfang Juni erlebt, als die estnische Küstenwache ein Schiff der Schattenflotte Russlands kontrollieren wurde, hat ein russischer Kampfjet diese Aktion gestört, wurde gefilmt aus dem Innern dieses Schiffs, Jaguar hieß die, und das Video wurde ins Netz gestellt, einfach um zu zeigen, Russland respektiert eigentlich den Luftraum Estlands nicht. Das passiert täglich. Gleiche Geschichten erzählen die Schweden, die Finnen, die Dänen, Skagerrak. Wir haben diese Situation, diese Probings eigentlich jeden Tag. In Rumänien, da im Hafen vis-à-vis von Ismailia, im Hafen, wo die Donauschiffe das Getreide richten, also dieser Donauhafen, wo die Schiffe via Schwarzes Meer das ukrainische Getreide exportieren, stellen wir fest, dass Drohnenangriffe über rumänisches Gebiet geflogen werden. Und wenn ich dann den Admiral Bauer höre, eigentlich ein sehr vernünftiger niederländischer Admiral, der sagt, ja, wenn wir so ein Probing hätten, so eine Pfandnahme zum Beispiel in Narva oder anderswo, dann würden wir zuerst einen Artikel 4 in Kraft setzen und diskutieren, ist jetzt das tatsächlich ein Bündnisfall, also ein Artikel 5
Wir sollten jetzt schon mit dem Artikel 4 beginnen,
genau. In Wahrheit. Man müsste jetzt der Angriff läuft. Absolut, genau. Absolut einverstanden. Man müsste jetzt mit dem Artikel 4 beginnen und zu überlegen, dass, und wenn jetzt Admiral Bauer sagt, wir möchten die Konfrontation verhindern mit Russland, dann öffnen wir Tür und Tor, dass der Frosch, der wir sind, wir werden gekocht, solange, bis wir es nicht mehr merken, bis wir oben aufschwimmen und dann die Demokratie wirklich tatsächlich in Gefahr ist. Das macht mir große Sorgen. Wir sind, gerade wenn wir an einer Friedensveranstaltung sind, wir müssen lernen, den Frieden und die Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen, und zwar die liberale Demokratie und nicht irgendeine eine abgesonderte Form der Demokratie.
Eine klitzekleine Ergänzung, vielleicht ein kleines Apropos zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Aufrüstung. Ich werde jetzt drei Buchstaben nennen, dann werden Sie auch verstehen, warum das so wichtig ist. FKK. Das klingt jetzt deutlich lustiger oder auch nicht, als es in Wahrheit ist. Es geht nicht um die Freikörperkultur, sondern, die haben wir nämlich jetzt gegenüber Russland. Es geht aber darum, um Fähigkeiten, Konsequenzen und Kommunikation. FKK. Fähigkeiten, Konsequenzen, Kommunikation. Das bedeutet, wir müssen im Bereich der Abschreckung gegenüber Russland auf Fähigkeiten setzen, und zwar auf glaubhafte Fähigkeiten. Wir müssen die russischen Grenzverschiebungen, Grenzverletzungen, unabhängig davon, ob sie jetzt in Wahrheit stattfinden oder auf hybriden Wege, konsequent darauf reagieren und sehr klar die Grenzen aufzeigen, und die Kommunikation muss sehr, sehr deutlich und klar erfolgen.
Frau Dr. Plasnik, die Appelle, die Warnungen der beiden Herren, Ihrer beiden Vorredner, wenn die in Österreich erklingen, dann fallen sie oft auf taube Ohren, denn in Österreich herrscht immer noch die Mehrheitsmeinung, dass die Neutralität, und das ist im Übrigen auch in der Schweiz der Fall, dass die Neutralität einen kleinen Staat wie Österreich, wie die Schweiz, vor dieser hybriden Kriegsführung, vor etwaigen Angriffen schützen würde. Wie stehen Sie dazu?
Österreich, das möchte ich den Schweizer Kollegen erklären, ist ein monotheistisches Land. Wir haben einen Gott in diesem Land, und dieser Gott ist Neutralität, und wir haben beschlossen, wir wollen an diesen Gott glauben. Ich bin an sich für Glaubensfreiheit, nur es wird bei mir, hört es dann auf, wenn der Glaube am Weg steht, eine Straßenblockade ist für eine vernünftige, zeitgemäße Sicherheitspolitik. Denn das, was wir brauchen in diesem Land, das, was die Schweiz braucht, das, was Europa braucht, ist eine zeitgemäße, vernünftige Sicherheitspolitik. Und was ist Sicherheitspolitik? Da geht es nicht um Träume, da geht es nicht um Konzepte, sondern da geht es ganz praktisch. Ich sehe meinen Kollegen Norbert Darabosch in der ersten Reihe und freue mich, wir haben gemeinsam dieses Thema in unserer Zeit in der Bundesregierung bearbeiten können. Worum geht es bei Sicherheitspolitik? Es geht um den Schutz der Bevölkerung, des Territoriums und der Institutionen. So einfach ist es. Und da muss ich mir überlegen, wie mache ich das, wie organisiere ich das und wie lasse ich mir nicht einen Sichtschutz, eine Scheuklappe aufsetzen, damit ich diese Frage nicht mir selber stellen muss und damit ich diese Frage auch im europäischen Kontext stelle. Denn wir Österreicher haben das Glück, das sage ich jetzt gegenüber der Schweiz, selbstbewusst, dass wir Teil der Europäischen Union sind. Wir haben 40 Jahre lang, nämlich von 1955 vom österreichischen Staatsvertrag bis 1995, eine doch sehr schwierige sicherheitspolitische Situation gehabt. Das heißt, wir haben und mussten immer über die Schulter schauen, was erlaubt uns Moskau. Ich habe ein Zitat von Bruno Kreisky aus seinen Memoiren mitgebracht, interessanterweise aus dem Jahre 1988. Das würde ich ganz gern, weil man diese Sachen vergisst. Aus dem Jahre 88 dort sagt Bruno Kreisky etwas, was mich wirklich gewundert hat. Er sagt, und ich zitiere, damit ich da keinen Fehler mache, im zweiten Band seiner Memoiren zur Debatte um eine mögliche EG-Mitgliedschaft Österreichs, wir liegen in der Mitte Europas und müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Zweite Weltkrieg Machtverhältnisse geschaffen hat, über die wir uns nicht einseitig hinwegsetzen können. Ein Jahr später haben wir den Beitritt beantragt, Österreich zur Europäischen Gemeinschaft damals noch. Und der belgische Außenminister, ein gewisser Marc Eiskens, hat gesagt, ja, dürfen Sie, das müssen wir da nicht in Moskau um Erlaubnis fragen. Also wir haben auch gar nicht wahrgenommen, wie sehr wir verinnerlicht haben, diesen Blick nach Moskau, das kennen die Schweizer Kollegen nicht. Das mag mit einer Erklärung sein, denn sonst kann nur Sigmund Freud erklären, warum wir diesem monotheistischen Prinzip so stark folgen müssen und uns so unsicher und so fehl am Platz fühlen bei einer vernünftigen Debatte. Das tue ich ja auch, wenn ich ein Haus baue oder wenn ich irgendwas anfange im Leben, dann überlege ich mir, wie kann ich das sicher halten, wie kann ich das so machen, dass ich auf Dauer etwas auch haben kann. Auf Dauer hat man nur, was man auch zu verteidigen bereit ist. Und das ist etwas, was die Österreicher neu wieder lernen müssen. Und dafür wünsche ich mir eine sehr sachliche und faktenorientierte Diskussion in diesem Land. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Schon die vorige Bundesregierung hat also dem österreichischen Bundesheer erheblich mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Das ist auch dringend notwendig. Die jetzige Bundesregierung, und das empfehle ich auch zur Lektüre, hat einen Ministerratsvortrag zur Sicherheitspolitik gemacht vor, ich glaube, 2 Monaten oder so, ist öffentlich zugänglich. Also da sieht man jetzt ein Umdenken, ein Mut fassen. Es hat keinen Sinn, und ich glaube, die Freiheitliche Partei Österreichs hat da unfreiwillig einen Dienst geleistet, indem sie klar gemacht hat, wohin der sicherheitspolitische Weg Österreichs führen würde. Würden Sie an die Macht kommen, das heißt, würden Sie den Premierminister in Österreich, den Bundeskanzler, stellen, nämlich schnurstracks Richtung gemeinsam mit Budapest, mit Bratislava und vielleicht auch Prag, das wissen wir noch nicht, in Richtung Moskau. Das widerspricht dem österreichischen Staatskonsens seit 80 Jahren. Das ist einfach Unsinn, das muss man aufdecken, das muss man erklären, das muss man sagen, das kann man auch erklären.
Ich möchte mir nur kurz einen Überblick verschaffen, wie viele Fragen es denn schon gäbe, bevor ich 1, 2 Schlussgedanken einhole. Wer sitzt denn schon? Ich sehe, es werden viele, gell? 4, 5, 6, gut. Dann, wissen Sie was, dann lasse ich das doch mit den Schlussgedanken einfach. Die können die Damen und Herren dann um 7:15 einbringen, wenn es soweit ist. Und ich fange, Sie dürfen bitte nochmal aufzeigen. Genau, vielleicht fangen wir diesmal oben an, weil heute in der Früh haben wir unten angefangen. Und vielleicht nehmen wir jeweils 2 Fragen. Gut, wir fangen doch nicht oben an, weil das Mikro ist gerade am Weg rauf. Dann fangen wir unten an. Wenn die Herrschaften unten nochmal aufzeigen könnten, Frau Gina Reichel, und hinter Ihnen die junge Dame, vielleicht machen wir immer 2 Fragen. Wenn Sie die Fragen gerne kurz halten und gerne an einen oder eine der Diskutanten stellen.
Danke sehr für diese Diskussion bisher. Unser Thema ist ja neue Strategien, und da frage ich mich, ob wir nicht auch außerhalb der reinen sicherheitspolitischen Debatte schauen sollten in andere Teile der Welt und vielleicht auch nach Unterstützung uns umsehen, nach Partnerschaften umsehen. Wir wissen ja, dass die europäische Position in dem Konflikt, in dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in weiten Teilen der restlichen Welt nicht geteilt wird. Müssen wir da nicht uns stärker bemühen, Allianzen aufzubauen und Unterstützung auch für unsere Anliegen zu finden, wenn es wirklich darum geht, sozusagen eine neue Weltordnung auch in unserem Sinn ein bisschen mit zu beeinflussen? Danke.
Vielen Dank. Vielleicht könnten Sie das Mikro gleich 2 Reihen weitergeben.
Ja, mein Eindruck beim Zuhören war jetzt ganz stark, dass es eine kriegspolitische Standortbestimmung war und keine friedenspolitische Standortbestimmung. Und und dass die Ansätze Abwehr, Abschreckung und letzten Endes Aufrüstung sind. Und irgendwie will ich damit nicht rausgehen. Und ich frage mich, was gibt es da eigentlich noch?
Vielen Dank. Vielleicht, Frau Dr. Plasnik, vielleicht möchten Sie die erste Frage beantworten und vielleicht Herr Dubow wie die zweite.
Eigentlich auch die zweite, bitte.
Gerne.
Aus meiner Sicht.
Gerne.
Irene, natürlich, wir müssen als Europäer und tun das ja auch laufend, Partner suchen. Nur wir müssen auch unsere eigene, unser eigenes Haus in Ordnung bringen und halten. Das ist schon jetzt eine Frage auch der Prioritäten. Ich glaube auch, dass in der Weltgemeinschaft sehr genau beobachtet wird, wie sich die verschiedenen Akteure benehmen, was Amerika jetzt macht, was Russland macht. Also da, glaube ich, gibt es schon viele, die das europäische, das komplexe europäische Modell, das sehr aufwendige europäische Modell, das in den Beziehungen zueinander und zur Welt Gewalt ersetzt hat durch Verhandlungen, attraktiv finden. Dass wir dafür auch aktiv werben, das tun wir ja, das tun wir im Rahmen der Vereinten Nationen, nur wir sind mit den Vereinten, in den Vereinten Nationen jetzt mit einem System konfrontiert, wo zwei Mitglieder des Sicherheitsrates zur Gewalt gegriffen haben. Die sind ja eigentlich dazu da, den Weltfrieden zu wahren, das Gegenteil zu machen von dem, was jetzt konkret geschieht. Zu Ihrer Frage, und die, glaube ich, verstehe ich gut, wo ist der friedenspolitische Ansatz? Ich glaube, im Moment geht es einmal um eine Bewusstseinswende, denn das Träumen vom Frieden bringt uns jetzt nicht weiter. Wir haben in Russland, und das ist, glaube ich, die einmütige Feststellung des Podiums, und das sollte man schon ernst nehmen, im Moment keinen Partner für eine friedenspolitische Initiative. Was man aber sehr wohl machen kann, und da glaube ich, dass die Schweiz eigentlich interessante Vorgaben gemacht hat, die Schweiz hat begonnen, in einer wirklich schwierigen Situation ein Verhandlungsformat aufzustellen, das von vielen belächelt wurde und das innenpolitisch sehr umstritten war. Der Schweizer Außenminister, für den ich viel Respekt habe, Ignacio Cassis, ein Mediziner ursprünglich, hat in Lugano zu einem Zeitpunkt, wo man da wirklich gelacht hat darüber, die erste Wiederaufbaukonferenz, das war nämlich schon im Sommer 22, einberufen zum Wiederaufbau der Ukraine. Damals war, das war eigentlich am Beginn dieses Überfalls Russlands. Und trotzdem war es richtig, das zu machen. Ein Jahr, also voriges Jahr im Juni, ich habe nachgeschaut, wurde die sogenannte Bürgenstock-Konferenz von der Schweiz zusammengerufen. Die Verteidigungsministerin und der Außenminister haben das einberufen und haben dort, Russland wollte nicht teilnehmen. Russland hat aber nach dieser Konferenz gesagt, und das war ganz leise, bei der nächsten Konferenz möchten Sie dabei sein. Und was hat dort die Schweiz geschafft? Die Schweiz hat es geschafft, dass 84 Staats- und Regierungschefs gekommen sind zur Unterstützung der Ukraine. Das war auch das explizite Ziel. Man kann auch seinen Freunden manche Nachrichten und Botschaften ausrichten, wenn man mit ihnen freundschaftlich und unterstützend umgeht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir innerhalb der Europäischen Union Bürgenstock 2 machen. Als Beispiel. Ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass das Österreich machen könnte. Es war auch ursprünglich die Idee, dass diese Initiative fortgesetzt würde. Und dafür zum Beispiel wäre der bestehende Rahmen der OSZE eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt gewesen. Da wäre ich nach Brüssel marschiert und hätte meinen Brüsseler Freunden gesagt, ihr habt doch genauso wie wir und wir alle ein Interesse daran, dass man auch versucht, miteinander zu reden. Auch wenn vielleicht Russland noch immer nicht dabei ist am Tisch, aber es macht Sinn, dass wir uns auch untereinander verständigen. Es war Bürgenstock nämlich auch so besonders klug für mich von der diplomatischen Technik her, weil es vier ganz konkrete Themen aufgegleist hat und gesagt hat, okay, eines davon war Sicherheit von Kernkraftwerken. Wir haben jetzt wieder gesehen, was es bedeutet für die Weltbevölkerung nämlich und die Sicherheit der Menschen, wenn Atomkraftwerke angegriffen werden. Also ich glaube, dass das Konzept von Bürgenstock sehr gut war. Ich glaube, dass es wertvoll gewesen wäre. Man hätte schnell einen Bürgenstock 2 gemacht, haben wir nicht geschafft. Aber es ist ein interessantes Format, dass das innenpolitisch von der SVP, von der Schweizerischen Volkspartei massiv bekämpft wurde, wirklich massiv und sehr unfair, ändert nichts daran, dass es ein interessanter und wertvoller Ansatz war, auch im Übrigen die Wiederaufbaukonferenz. Da müssen die ersten Vorbereitungen, die gedanklichen Fäden und Kontakte jetzt laufen.
Herr Hesler. Die Neutralität hat eben Neutralität hat eben oft mit dem Blick nach Moskau zu tun, auch wenn man das nicht tun müsste, um das mal fein auszudrücken. Ich glaube, die beiden Fragen sind sehr zentrale Fragen. Ich bin froh, dass Sie die Birkenstock-Konferenz und auch Lugano erwähnt haben. Ich glaube, es sind wirklich zwei zentrale Fragen. Es kann nicht nur um Aufrüstung und Abschreckung gehen, das sehe ich selbst als Militär so. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir verstehen, um worum es gegenwärtig geht. Es geht um den Schutz der Demokratie, der liberalen Demokratie, dem Schutz eigentlich einer Ordnung, wo auch der Schwächere eine Chance hat, auch geschützt ist durch den Rechtsstaat. Und es geht um die regelbasierte Ordnung. Und das sind die Güter, die wir schützen. Und das beginnt zuerst einmal mental, da nützen uns alle Waffen nichts. Und ja, es gibt in diesem Kontext auch andere Varianten. USAID, quasi die Softpower der USA, ist im globalen Süden weg und wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Und ich glaube, wir hätten als Europäer gute Chancen und täten auch gut daran, dass wir gemeinsam mit Partnern, deshalb brauche ich das Wort Entwicklungshilfe nicht, gemeinsam mit Partnern zu schauen, wie können wir in den Gebieten rings um Europa herum eine Situation schaffen, wo eben diese Werte Demokratie, liberale Demokratie, regelbasierte Ordnung wieder eben einen Wert haben und nicht Hohlformen sind.
Das ist ganz großartig, dass Sie es angesprochen haben, dass wir in unserem unmittelbaren Umfeld Frieden und Sicherheit schaffen. Wir sollten aber eines bedenken, bereits Anfang der Nullerjahre wurde darüber gesprochen, dass Europa von einem Ring of Fire, von einem Feuerring an Konflikten umgeben ist. Und dieser Feuerring von Konflikten ist in den vergangenen 25 Jahren immer näher an unser Haus Europa herangekommen. Und mittlerweile ist unser Haus Europa am Brennen. Wir haben den größten Krieg in Europa seit 1945. Es ist eine Tatsache. Und zunächst einmal gilt es hier entsprechend zu reagieren. Ganz kurze Antworten auf zwei ganz wunderbare Fragen. Wenn wir darüber sprechen, dass Europa hier Partner und außerhalb, also in anderen Teilen der Welt suchen soll, ja, unbedingt. Zunächst einmal gilt es, die strategischen Interessen Europas zu definieren. Denn die Welt außerhalb Europas ist deutlich pragmatischer und deutlich ergebnisbezogener. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich mit abstrakten Werten nicht wirklich gut vorankommen. Das heißt, was sind die strategischen Interessen Europas? Und im nächsten Schritt können wir überlegen, wer jetzt beispielsweise im globalen Süden hier als Wegbegleiter, als Unterstützer, als Partner vielleicht sogar in Frage käme. Und zu Ihrer Frage, ich habe ein Wort für Sie, Frieden. Mit diesem Wort können wir rausgehen. Ich muss aber auch eines sagen, Frieden, der in letzter Konsequenz nicht mit Waffe verteidigt werden kann, ist leider nichts wert. Denken Sie nur an den alten Schiller, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es tut mir leid, ich habe keine besseren Nachrichten für Sie.
Wir hatten oben noch zwei, drei Fragen. Ich würde die gleichzeitig gerne, der Reihe nach alle drei auf einmal nehmen und würde Sie auch bitten, wenn es geht, weil es wird sich einfach zeitlich. Herr Gärtner, Sie wollten noch was hinzufügen zu den Fragen. Sehr gerne. Einfach, dass Sie Ihre
Nichts
Fragen
hinzufügen.
Dass Sie Ihre Fragen dann bitte an eine Person am Panel richten, weil es wird sich sonst zeitlich nicht ausgehen. Aber lassen wir vielleicht Herrn Professor Gärtner noch zu dem.
Na, nehmen Sie das nur dazu, ich mache dann alles.
Sehr gut, wenn Sie sich's merken, umso besser. Haben wir oben ein Mikrofon? Super.
Gut, also erstens vielen Dank für die Reden. Meine Frage richtet sich an die Frau Plasnik und zwar, Sie haben gesprochen von, wir haben einen monotheistischen Glauben hier in Österreich und zwar eben die Neutralität und dass man an diesem Glauben nicht festhalten soll. Und dass wir eine vernünftige Sicherheitspolitik in Österreich anstreben sollen. Und meine Frage ist konkret, bedeutet eine vernünftige Sicherheitspolitik, dass Österreich diese Neutralität aufgibt und ein eventueller Beitritt der NATO?
Vielen Dank.
Ja, danke für die interessante Diskussion. Ich muss sagen, ich bin doch einigermaßen irritiert von den vehementen Beiträgen. Aber ich bin ja auch nur eine Studentin. Meine Frage richtet sich deshalb auch an Herrn Gärtner. Ich würde Sie gerne bitten, noch einmal vielleicht auch aus der Motivation im Hinblick auf Sicherheit die Zusammenhänge zu erklären zwischen Demokratie, Partizipation und Stabilität. Anlass dafür sind die vehementen Voten einer scheinbar in Stein gemeißelten liberalen Demokratie. Ich denke, da müssten wir schon noch einmal bei den Prinzipien der Demokratie beginnen.
Vielen Dank. Und die Dame im Schwarzen, genau.
Ich wollte fragen, ob das Geld von Russland in der Schweiz verwendet werden könnte, um die Ukraine wieder aufzubauen. Ein Krieg kostet viel Geld. Kann man nicht Russland irgendwie absperren von ihrem Geld?
Vielen Dank, Herr Professor Gärtner. Ich würde Sie bitten, mit der Frage an Sie zu beginnen.
Und diese Fragen. Und vor allem möchte ich anfangen mit der Frage nach den friedenspolitischen Perspektiven, die ja in der heutigen Welt ja sehr untergegangen sind. In der Friedensforschung unterscheiden wir eben zwischen negativen und positiven Frieden. Worauf wir uns im Moment geeinigt haben, ist, das Beste ist ein negativer Friede. Ein negativer Friede bedeutet die Abwesenheit von Krieg und Gewaltanwendung, schließt aber mit ein die Gewaltandrohung. Also Friede durch Abschreckung bebringt auch einen negativen Frieden. Und dann kommen wir eben zu dieser Sicherheitskonkurrenz. Der positive Friede hat ja viele Elemente, die darüber hinausgehen. Und da tatsächlich, Herr Hässler hat das, glaube ich, erwähnt mit dem Kant, viele Elemente hat Immanuel Kant formuliert, die heute in der aktuellen Diskussion mit anderen Begrifflichkeiten besetzt sind. Kant hat eben formuliert, dass Gastrecht, Handel und Republiken zu einer friedlichen Welt beitragen können. Gastrecht übersetzt heute heißt Kooperation in den internationalen Organisationen. Handel heißt heute mehr Interdependenz, wirtschaftliche Interdependenz. Und die Republiken heißt eben, und da gehen wir auf diese Frage, man hat das modern übersetzt, wären Demokratien, deswegen gibt es diese These des demokratischen Friedens, die aber, dass Demokratien weniger wahrscheinlich gegen andere Demokratien Kriege führen, wohl aber große Kriege gegen Nichtdemokratien geführt haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber dieses Triangel aus Interdependenz, Interconnectedness, also internationale Institutionen und Republiken, kann schon Elemente des positiven Friedens bringen. Das heißt also auch Kooperation, soziale Gerechtigkeit, gerechte Verteilung im internationalen System. Zwei Punkte noch dazu. Das eine ist, wenn ich schon bei der gerechten Verteilung bin und beim globalen Süden, der globale Süden ist so angesprochen worden, Österreich wäre ja in einer sehr guten Position, eine Vermittlerrolle oder eine Kontaktrolle zu übernehmen zwischen dem globalen Süden und der Europäischen Union. Österreich ist faktisch der einzige Staat, man kann jetzt natürlich Irland und Malta dazu nehmen, die den gleichen Status haben wie die meisten Staaten des globalen Südens. Nicht paktgebunden und nuklearwaffenfrei. Österreich war ja sehr initiativ bei der Entwicklung dieses Vertrags über das Verbot von Nuklearwaffen. Das gibt sozusagen eine Möglichkeit, dass Österreich sich anbieten würde, mit dem Status auch im globalen Süden Kontakte zu schaffen. Wir hatten einmal in der Geschichte, man mag halten von Jugoslawien, was man will, aber Jugoslawien hatte eine Position der Vermittlerrolle, der aktiven Rolle in der KSZD, den N&N-Staaten, gleichzeitig eine führende Rolle in der blockfreien Bewegung. Also diese Verbindung gäbe es theoretisch. Drittens, ich muss das böse, eigentlich was Kritisches jetzt über die Europäische Union sagen. Abgesehen, ich rede jetzt einmal nicht mehr über die Ukraine, aber
bitte nicht sagen, dass hat.
Die EU ist nicht gut genug. Ich sage, die EU ist nicht gut genug, weil bei den all diesen großen Krisen, und man kann jetzt nicht alle aufführen, ist die EU nicht wirklich dabei. Also wir haben natürlich den Mittleren Osten. Die EU hat wunderschöne Pläne über zwei Staatenlösung seit Jahrzehnten. Was ist daraus herausgekommen? Zuerst ein Kushner-Plan, Plan of the Century von Donald Trump, wo es einen zerklüfteten Palästinenserstaat übrig geblieben wäre. Und zusätzlich ist das Ganze ein Trump-Netanyahu-Unternehmen geworden, keine Europäische Union. Das Gleiche gilt etwa für Korea. Das Ganze, ich möchte das jetzt abkürzen, aber es ist auch ein Kim-Trump-Unternehmen geworden. Entweder gehen sie gemeinsam Hamburger essen oder gibt es Fire and Fury, aber die Europäer sind dann nicht wirklich dabei. Es hätte ein schönes Modell gegeben. Es hat in den 2005 dieses Modell der Sechs-Parteien-Gespräche in Korea gegeben, wo eben die USA, Japan, die beiden Koreas, China, Sowjetunion, Russland beteiligt waren. Warum schlägt die Europäische Union nicht 7 Parteigespräche jetzt vor? Man baut zwar ein Sky-Schild auf, um sich gegen Raketen zu schützen, aber das diplomatische Schild ist einfach nicht vorhanden. Warum schlägt die Europäische Union nicht 7 Parteigespräche vor mit der Beteiligung der Europäischen Union? Also das wären positive und nicht immer nur militärische Reaktionen. In unseren Köpfen spielt sich alles mit gewaltsamen Antworten ab. Also dieses Sicherheitsdilemma lässt sich schwer aus diesem Denken der heutigen Welt hinausbringen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Gedanken des positiven Friedens zumindest mitnehmen und aufrechterhalten für eine andere Zeit.
Vielen Dank, Herr Professor Gärtner. Frau Dr. Plasnik, die Neutralitätsfrage des jungen Herrn.
Ja, Sie haben genau die Frage gestellt, die ich seit 20, 30 Jahren höre, ununterbrochen. Warum, also wenn man nur eine sanfte Relativierung der Idee, dass die Neutralität schützt, öffentlich äußert, dann wird man attackiert und der NATO-Freundschaft oder Nähe geziehen, was in Österreich offenbar ein mittleres politisches Verbrechen ist. Und wenn man also die Neutralität als das sieht, was sie ist, nämlich auch ein Bundesverfassungsgesetz, jedes Bundesverfassungsgesetz ist änderbar nach den entsprechenden Regeln. Übrigens ist auch die Beistandspflicht und der gesamte europäische Vertrag, der Vertrag über die Europäische Union im selben Verfassungsrang. Und dort gibt es im Artikel 42.7 die europäische Beistandsverpflichtung. Wir fragen uns immer nur nach der irischen Klausel, also können wir da irgendwie heraus, statt dass wir uns fragen, wer wollen wir sein? Denn wir Österreicher können es eigentlich frei bestimmen, jetzt endlich. Daher glaube ich, dass diese Fragestellung uns in die Irre führt. Und wir haben ja versucht, auf diesem Podium zu erläutern, aber offenbar nicht ganz erfolgreich, jedenfalls nicht in Ihrem Fall, dass es darum nicht geht. Es geht nicht darum, ob Österreich die Neutralität aufgibt oder es geht auch nicht um den NATO-Beitritt. Es geht darum, dass wir eine vernünftige Sicherheitspolitik denken und machen. Denn das haben wir verlernt. Vor lauter ja nicht dran rühren, ja nicht dran rütteln, ja nicht sich aussetzen den Kräften, die das halt nicht wollen, haben wir Sicherheitspolitik verlernt. Man kann nämlich so ziemlich alles verlernen. Die Briten haben beim Brexit, hat man gesehen, Zollpolitik verlernt. Ja, kann man machen. Man kann auch Sicherheitspolitik verlernen. Jetzt werden wir es halt wieder lernen müssen, denn Realitätsverweigerung ist noch keine Sicherheitspolitik. Und ich hätte eine ganz konkrete Antwort auf Ihre Frage. Ich hätte eine ganz andere Idee für Europa. Das sieht man ja jetzt auch im Ansatz, wenn man es beobachtet. Die Europäische Union kann manche Dinge tun und das tut sie im Moment auch. Sie geht her und schaut sich ihre industriellen Möglichkeiten, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten ganz konkret an. Also Airbus kann nicht das einzige industrielle Projekt sein, das wir zustande bringen. Und da wird es viel Schub geben, viel Notwendigkeit, Dinge vernünftig zu machen. Sie hilft der Ukraine, sie unterstützt die Ukraine, so gut das eben geht, mit einer Unsicherheitskomponente bei den Amerikanern. Das ist richtig und das ist gut so. Was die Europäische Union nicht werden wird, aus meiner Sicht, jedenfalls nicht kurzfristig, ist der europäische Pfeiler der NATO. Für den europäischen Pfeiler der NATO auf absehbare Zeit brauchen wir natürlich alle, auch wir Österreicher, den Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika, ob uns das passt oder nicht. Aber ich sehe schon die Entwicklung, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen wollen, ich sehe schon neben der NATO oder innerhalb der NATO oder im Verhältnis zur NATO, North Atlantic Treaty Organization, eine ESTO, eine European Security Treaty Organization. Warum nicht? Das zeichnet sich jetzt in Teilen schon ab in dem, was man aktuell die Koalition der Willigen nennt. Die Koalition der Willigen ist ein sehr unglücklicher Begriff aus meiner Sicht, denn er spielt an, eigentlich unfreiwillig, auf das, was im Irakkrieg stattgefunden hat. Darum geht es nicht. Aber eine Struktur zu schaffen der Länder, die sich hier einsetzen wollen, die hier diesen europäischen Pfeiler entwickeln wollen zu einer eigenen Sicherheitsarchitektur, das halte ich für einen attraktiven Gedanken und das halte ich auch für Österreich für einen attraktiven Gedanken.
Vielen Dank, Herr Hesler. Die Frage zur Schweiz. Könnte die Schweiz nicht das russische Geld für den Wiederaufbau
der Ukraine? Ich kann es ganz kurz machen. Ja, sie sollte das tun. Und sie sollte das tun im Rahmen der Europäischen Union, einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und auch Friedenspolitik. Und das bedeutet, dass wir, die Schweiz ist Weltmeisterin darin, die Europäische Union schlecht zu reden, wir müssen begreifen, dass die EU zwar nicht vollkommen ist, aber es ist die EU, die uns diesen Frieden gebracht hat, von dem wir gegenwärtig leben. Und ich glaube, das vergessen wir immer in unserem EU-Diskurs. Wir müssen an der EU weiterarbeiten, wir müssen an diesem Gedanken, dass wir uns so verbinden, dass wir eben nicht mehr Krieg führen untereinander, an dem müssen wir weiterarbeiten. Was ist die EU? Die EU ist der Single Market, also der Binnenmarkt, eine Rechtskörperschaft, die nicht vollendet ist. Sie ist Schengen, sie ist der Euro. Und die Schweiz ist, auch wenn sie noch Souveränität spielt, engstens verdrahtet mit der EU. Wir leben von Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Ich lebe teilweise in Piemont. Wenn ich dann mit dem Zug nach Hause fahre, ist der Zug voll von Grenzgängern. Unser Gesundheitswesen würde nicht mehr funktionieren ohne EU. Der Wohlstand, der in der Schweiz verdient wird, wird in die umliegenden Gebiete verteilt. Auch politisch ist das spürbar, überall dort, wo Schweizer Grenzgänger sind. Zum Beispiel in Frankreich wurde eben nicht Le Pen gewählt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass diese europäische Einigung, dass wir auf diesem Pfad weitergehen müssen. Und zwar nicht nur jetzt in dieser Form von Rearm Europe 2030. Ich bin da selbstverständlich sehr dabei, aber wir müssen auch den politischen Gedanken Europas weitertragen. Jedes Mal, wenn ich in Domodossola zum Zug ausstehe und die EU-Flagge sehe, finde ich das einen zivilisatorischen Fortschritt und dem müssen wir Sorge tragen. Und in diesem Kontext, jawohl, wenn wir das gemeinsam tun und eine gemeinsame rechtliche Grundlage finden, diese Gelder zu nutzen, um die Folgen des Krieges zu mildern, dann ja.
Vielen Dank. Wir haben im Raum da hinten noch zwei Fragen von den Herren in der letzten Reihe. Ich fürchte, das werden die letzten sein, für die wir Zeit haben, aber ich bin sicher, die Speakerinnen und Speaker sind nachher noch beim Abendessen für Fragen zu haben. Bitte. Es sind Mikrofone im Raum, genau, damit man sie auch oben hört.
Danke. Erinnern, dass ich erst kürzlich unseren Herrn Bundespräsidenten in die Mongolei begleiten durfte und ich den Eindruck hatte, ich wurde ausgewählt zu dieser Industriedelegation, weil ich ein kleines Verkehrsthema mit China vor 7 Jahren begonnen habe, ein Massenverkehrsmittel, günstig und so weiter. Aber ich habe gesehen, wir wollen China besser kennenlernen und das geht sehr gut über einen Nachbarstaat, der zwischen den zwei großen, Russland und China, sich ganz toll behauptet. Und das wollte ich sagen, wenn erwähnt wurde, wir brauchen noch einen Sidestep zu mehr Verbündeten. Also wir sollen nach China schauen.
Vielen Dank. Ich denke, über China könnten wir wahrscheinlich noch 1,5 Stunden füllen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Danke für den Beitrag.
Danke für die Möglichkeit. Ich bin ganz bei Professor Hesler für den positiven Frieden. Und ich bin ganz, Gärtner, bei Herrn Hesler, ganz für die EU. Ich bin ein glühender EU-Fan, weil sie wirklich diesen Frieden, den sie angesprochen haben, fähig ist zu gewährleisten. Aber wenn sie sich auf die friedenspolitische Situation bezieht und nicht auf die neoliberale Wirtschaft, die die EU betreibt. Es ist grässlich, was da passiert und wenig für den Frieden. Und ich möchte auch noch verweisen darauf, wir haben schon Krieg. Wir haben einen Krieg gegen die Umwelt und wir investieren das ganze Geld in die falsche Richtung. Und wir haben auch einen Krieg wahrscheinlich gegen unsere eigene Bevölkerung, weil Soziales kommt unter die Räder. Darüber sollte man sich bewusst sein. Danke.
Danke. Auch da einige Themen dabei in dem Beitrag. Vielen Dank, mit denen man wahrscheinlich weitere Podien füllen könnte. 3 Minuten. Wir hätten noch Zeit für eine brennende Frage, wenn es denn noch eine gibt. Die Dame, bitte.
Vielen Dank, dass ich noch die letzte Frage stellen darf. Sie bezieht sich vielleicht auch auf die Frage der Friedenspolitik. Es wirkt manchmal, und ich denke, das ist normal, als ob wir versuchen zu reagieren. Wir schauen nach Russland, wir schauen, was passiert. Wie können wir überraschender, wie können wir proaktiver sein? Hätten Sie einen abschließenden Gedanken, den wir mitnehmen können?
Vielleicht geben wir die Frage an alle 4 Panelisten weiter und beginnen bei Ihnen, Herr Professor Gärtner. Wirklich 1, 2, 3 ganz kurze Sätze von jedem von Ihnen.
Einen Satz. Oben liegen noch 3 Exemplare meines letzten Buches, Der positive Frieden. Da steht alles drinnen.
Sehr schön, Herr Dr. Dubovi.
Die Europäische Union sollte klare strategische Interessen definieren. Und das ist wahrscheinlich der wesentliche Schritt. Und wir sollten auch in Österreich keine Angst vor der NATO haben. 23 der 27 EU-Mitglieder sind zugleich NATO-Mitglieder. Und nur aufgrund der Tatsache, dass sich jetzt unsere Nachbarstaaten andere Hüte aufsetzen, wenn sie mit uns sprechen, ändert sich das Wesen dieser Staaten nicht. Deswegen die NATO. Und ich glaube, Frau Kollegin, ich werde mich jetzt für immer und ewig ins Herz brennen. Die NATO ist nicht unser Feind. Die NATO ist nicht unser Feindbild. Die NATO ist Teil Europas. Und wir haben heute zum Beispiel nicht darüber gesprochen, wie schnell Schweden und Finnland den NATO-Beitritt geschafft haben. Und Ähnliches könnte auch für Österreich gelten.
Sie machen es mir heute wirklich schwer. Ich glaube, mit den Themen, die Sie sowohl aus dem Publikum als auch hier im Panel aufgerissen haben, könnten wir den Tag füllen. Aber die Zeit fehlt. Frau Dr. Plasnik, Ihre Abschlussworte.
Ja, was können wir konkret tun, um aus diesem Gefühl der Ohnmacht, das Sie beschrieben haben, glaube ich, ein bisschen herauszukommen? Sie haben es mit dem Wort proaktiv versehen. Ich glaube, was jeder Staatsbürger machen kann, nämlich Demokratie ist kein Zuschauersport. Wir müssen uns selber eine Meinung machen. Wir können das, wir dürfen das unbeeinflusst. In der Sicherheitspolitik ist es so, aus meiner Sicht, dass Österreich sehr viel mehr darf und sehr viel mehr kann, als es politisch will. Ich glaube daher, dass man sich sehr genau anschauen muss, wie sich die politischen Parteien auch in Österreich positionieren in diesen Fragen. Da gibt es überraschende Entdeckungen zu machen und an die Zukunft zu denken, kein Seminar abzuhalten über was, wann, wie funktioniert oder auch nicht hat. Um das geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass wir uns eine Meinung bilden, wer wir, Österreicher und Europäer, das ist für mich untrennbar miteinander verbunden, wer wir sein wollen, wer wir in diesem Global Village, in dieser Weltgemeinschaft auch sein wollen.
Für mich ist es klar, mehr europäische Integration, und zwar echte europäische Integration, die EU weiterentwickeln, die europäische Integration weiterentwickeln, uns nicht spalten lassen, bei unterschiedlichen Meinungen, nicht irritiert sind, wenn die einen die liberale Demokratie mit militärischer Kraft unterlegen wollen, um sie zu schützen und sie zu verteidigen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen mehr Integration wagen, wieder demokratischere Integration wagen, weil wenn etwas die autoritären Regimes bedroht, dann ist es die Demokratie, die Freiheit, das Bunte. Deshalb habe ich mich auch so sehr gefreut, dass der Bürgermeister von Budapest die Gay Pride erlaubt hat.
Ja, vielen Dank für Ihre Schlussgedanken. Ich denke, da war einiges noch an Input dabei, das Sie besprechen können. Wir laden Sie jetzt recht herzlich ein, mit uns, also für unsere externen Gäste, die nicht an der Konferenz teilnehmen, laden wir Sie recht herzlich ein zu einem kleinen Snack, Brötchen, Getränkeempfang, dankenswerterweise gesponsert von Ströck. Und für die Konferenzgäste, for our conference guests, dinner will be served in the castle courtyard from 7 to 8. And at 9 will be the shuttle bus to Oberwart and Bad Tatzmannsdorf. We begin at 9 a.m. sharp with a panel on disinformation tomorrow. So please be on time for that. Und ansonsten, ja, nutzen Sie es, dass die Speaker noch anwesend sind. Vielleicht Herrn Hesler zuerst, der hat morgen einen 4 Uhr morgens Start Richtung Schweiz zurück. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke fürs Kommen, schönen Abend.